Vielleicht bin ich für diese Technologie, was das angeht, auch einfach zu alt.
Ich glaube nicht, dass du dafür zu alt bist, weil das wurde das ist das Feature, was mit am meisten kritisiert wurde, dafür, dass es so gruselig aussieht und es hat auch das größte Meme-Potenzial, gebe ich zu.
Letzte Woche Montag, dem 5.6., war die WWDC von Apple. Und ihr wisst ja, der liebe Patsy ist ein absoluter Apple-Enthusiast. Ich habe mit Absicht das Wort Fanboy jetzt mal außen vor gelassen, weil natürlich auch es nicht nur Fanboying ist, sondern er auch oft genug Entscheidungen von Apple kritisiert. Deswegen passt das, glaube ich, besser in der Bezeichnung. Und darüber wollen wir hauptsächlich tatsächlich heute mal eher, weil ich hatte keine Möglichkeit, mir das groß anzuschauen, drüber reden. Erstmal geht es um die Konferenz im Gesamten und am Ende geht es dann noch um das Key Product, was dann noch vorgestellt wurde. Es wird teuer, es wird groß, es wird klobig, aber trotzdem irgendwie interessant und gleichzeitig sehr, sehr creepy. Ich habe mir Bilder angeschaut und dachte mir so, weiß ich nicht. Werbung ist sehr weird derzeit, was das angeht. Aber, ne, ihr wisst das, die Endgegner funktionieren nicht alleine. Dementsprechend, moin Patsy.
Hi, ich bin dieser Patsy, der ein Apple-Enthusiast ist oder Connoisseur oder wie auch immer ihr möchtet. Ich besitze viel zu viele fucking Apple-Produkte, deswegen. Ich habe die WWDC live verfolgt am Montag, letzten Montag. Und ich muss sagen, es war ein eher durchwachsenes Ding, weil gerade die Ankündigungen, die wir bekommen haben für die gängigen Produkte, also für iOS, für macOS, für iPadOS, für watchOS, die waren eher so, sagen wir mal, ernüchternd. Aber es waren einige Sachen dabei, durch die werden wir gleich auch im Schnelldurchlauf durchgehen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, dann haut sie uns gerne in die Kommentare, dann versuche ich es nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Oder, was ihr natürlich auch machen könnt, weil ich bin nicht Apple, ich habe mit dem Kram nur durchgelesen, ihr könnt auch auf die Seite von Apple gehen und dazu dann die entsprechenden Infos euch raussuchen. Aber das wird der Plan jetzt für heute sein. Ich werde so ein bisschen rüberbrushen über die Änderungen, die gekommen sind in iOS, macOS und watchOS. iPadOS werden wir so ein bisschen links liegen lassen, weil da sehr viele Überschneidungen mit iOS drin sind. Deswegen habe ich das jetzt hier in der Liste nicht drin. Und wie Spike gerade schon erwähnt hat, wir werden dann am Ende noch auf das One Last Thing eingehen, genauso wie Tim Cook es auf der Bühne präsentiert hat. Das gute letzte Ding, was Apple aus der Tasche zieht. Wie gesagt, es wird creepy, es bietet großes Meme-Potenzial tatsächlich und der Price-Tag hat es in sich, auch wenn ich da noch später ein paar relativierende Sachen zu sagen werde, was den Price-Tag angeht. Aber gut, lass uns anfangen mit iOS 17. Im Grunde ist da nicht so viel passiert. Es gibt jetzt eine Funktion, die nennt sich Contact Cards. Ich glaube, das war die offizielle Bezeichnung von Apple, wo du im Grunde einfach festlegen kannst, wie soll es aussehen auf dem Screen des anderen, den ich anrufe, wenn ich anrufe. Also ich kann da dann ein eigenes Selfie von mir festlegen. Ich kann da die Font und so weiter, Gestaltung von meinem Namen festlegen. Das kommt, wo ich mir denke, okay, wer braucht das? Und damit wird wahrscheinlich auch viel zu viel Schabernack getrieben. Man kennt diese Freundesgruppen, die sich auf WhatsApp dann teilweise irgendwelche Penisbilder schicken oder sowas, damit sie das dann halt lustig finden. So, guck mal, haha, hier hast du ein Bild bekommen, du hast drauf geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass genau diese Menschen dann auch entsprechende Wallpaper oder Contact Cards anlegen werden, um ihre Freunde zu, ich nenne es mal Trollen. Ich würde es nicht als Trollen bezeichnen wollen, aber gut. iMessage bekommt einen kompletten UI-Overhaul. Da hat hier tatsächlich meine Notizen einen kleinen Schreibfehler drin gehabt, aber die UI wird überarbeitet, wir kriegen Inline-Bearbeitung, beziehungsweise wir kriegen Inline auch Antworten, also man kann es einfach über eine Nachricht rüberwischen und sofort antworten, erstellt einen Thread, das ist relativ praktisch, warum es das nicht schon vorher drin hatte, I don't know, jede andere App macht es so, aber Apple ist halt, wie man weiß, immer so ein bisschen das Boot, was hinterher schwimmt. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon gesprochen, aber das ist halt im Grunde, Apple guckt, was sich am Markt etabliert und führt es dann 3-4 Jahre später ein. Was auch kommt, ist eine Funktion namens Check-in, die ich persönlich sehr, sehr praktisch finde. Die wurde von anderen auch wieder so leicht datenschutztechnisch beäugt. Aber ich kann jemandem aus meiner Kontaktliste sagen, hey, ich bin gerade unterwegs von Location XY und ich möchte jetzt hier quasi Bescheid geben, wenn ich zum Beispiel bei mir zu Hause eintreffe. Und dann schalte ich für dich ein Check-in frei und mein iPhone kann, sobald ich zu Hause bin, durch die Ortung feststellen, okay, die Person ist jetzt in einem 100-Meter-Radius von zu Hause, sagen wir mal so, und sendet dann eine automatische Check-in-Benachrichtigung an denjenigen Kontakt, der hinterlegt ist. Was auch passiert, wenn sich aus irgendeinem Grund was verspätet, keine Ahnung, du brauchst länger mit der U-Bahn oder du hast dich kurz verlaufen, weil du halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, narkotisiert, betrunken, was auch immer bist, dann bietet dir dein iPhone an, hey, du brauchst länger als quasi vermutet, möchtest du noch mehr Zeit haben, dann kannst du da auf so einen Button drücken und sollte das nicht in nahegelegener Zeit passieren, wird tatsächlich dann deine Location an diese besagte Person geschickt mit einer Nachricht von wegen, hey, diese Person ist irgendwie gerade auf Abwägen, maybe willst du da mal checken.
Das stelle ich mir sehr, sehr praktisch vor. Tatsächlich, ich kann mal was dazu sagen. Yay, ich kann zwischengerätschen. Finde ich ein cooles Feature. Meine ich, gab es auch schon mal als App im ähnlichen Sinne. Na, wir kennen das ja, wie Pacey schon sagte, Apple schaut sich so den Markt an, was ist da an interessanten Apps dabei und pickt sich dann das Beste raus, ballert das ins eigene Ecosystem und sorgt dann mitunter, nicht immer, mitunter da, aber dafür, dass die Haupt-App, sage ich jetzt einfach mal, die vorher diese Benutzung ermöglicht hat, halt weniger verwendet wird. Viele ziehen dann auf Android um, wenn sie iPhone-Exclusive war, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Aber so eine App würde ich tatsächlich sehr praktisch finden, wenn die komplette Familie in diesem Ecosystem drin ist, was ja in den meisten Fällen so ist. Wenn die Eltern Apple haben, dann haben die Kinder meist auch Apple-Produkte. Und gerade dieses Typische, ihr kennt das ja, ihr seid unterwegs und es kommt dann der Satz, meld dich bitte, wenn du angekommen bist. Du bist aber völlig breit. Bestes Beispiel, wir waren gestern bei meiner Mutter, wir sind insgesamt hin und zurück 560 Kilometer gefahren und ich hätte fast vergessen, meiner Mutter zu schreiben und meine Mutter ist dann so eine Person und ihr kennt eure Eltern wahrscheinlich auch sehr gut, was das angeht in den meisten Fällen, die drehen durch vor Sorge, wenn man sich nicht meldet und da finde ich, das ist glaube ich auch mitunter so, wäre mein Einsatzzweck dieser App, wenn ich ein iPhone hätte. Praktisch, meine Mutter hat eins, aber das wird wahrscheinlich nicht unterstützt, weil es das iPhone 6 ist. Und ich komme hier zu Hause an oder bin halt im Radius, sie weiß, ich bin jetzt da und das Ding sendet automatisch eine Push-Benachrichtigung. Ich muss mich nicht mehr kümmern, ich kann einfach nur noch tot ins Bett fallen und am nächsten Morgen aufwachen, muss nicht noch dran denken, ich muss ja noch schreiben. Das ist wirklich, von dem, was ich hier bisher lese, ein absolut geiles Feature.
Es ist ein sehr geiles Feature und es beschreibt im Grunde genau das, was du sagst. Du hast dich abgesprochen mit irgendwem, hey, melde dich bitte, wenn du sicher zu Hause angekommen bist. Aus welchen Gründen auch immer. Kann ja wie gesagt sein, man geht nachts vom Feiern nach Hause, man hat Angst, dass einem irgendwie unterwegs was passiert oder eben du bist Stunden auf der Autobahn, bist einfach nur noch komplett brei im Kopf, du willst nur noch ins Bett gehen, hast dann vergessen, dich zu melden und Leute machen sich Sorgen. Genau dafür ist dieses Feature gedacht. Ich finde es auch richtig, richtig super. Gerade weil es ja auch diese Funktion hat, solltest du aus irgendeinem Grund länger brauchen als gedacht. Und dann kommt dieser Prompt von wegen, hey, brauchst du mehr Zeit oder ist irgendwas passiert? Und wenn du dann in einer gewissen Zeit nicht auf diesen Prompt antwortest, dann wird eben deine genaue Location zu diesem Zeitpunkt an den Kontakt weitergegeben und eben eine Nachricht dazu von wegen, hey, die Person ist gerade da und da, antwortet nicht auf den Prompt, maybe möchtest du nachschauen gehen. So, das ist halt ein super cooles Feature, finde ich, was so Security angeht und Sicherheit. Aber das schreibt sich Apple ja in letzter Zeit auch auf die Fahne. Entsprechend wundert es mich nicht großartig, dass das kam, weil sie haben ja mit der Wo-Ist-App, die auf Deutsch finde ich übrigens furchtbar heißt, ne? Im Englischen ist es Find My, da gibt es mehr Sinn, weil dann ist es so Find My AirPods oder Find My iPhone und im Deutschen ist Wo-If. Das klingt irgendwie dumm. Egal. Da kannst du ja nicht nur Devices mit tracken, sondern auch Menschen, die dir ihren Standort freigeben. Das haben die Frau und ich unter anderem gemacht. Ich habe das mit meiner Mutter. Das heißt, im Zweifel wissen wir halt immer, wo die anderen sind, was einerseits jetzt für manche vielleicht nach Überwachung klingen mag. Für mich ist das super praktisch. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann runtergebrochen, aber ich weiß nicht, ob es im Podcast war, dass es halt da entsprechend praktisch ist. Ich muss nicht gucken, wenn wir zu meiner Mutter fahren wollen, ob sie jetzt gerade zu Hause sind oder ob sie im Garten sind. Ich kann einfach gucken, okay, wir haben uns verabredet heute, sind sie schon da oder sind sie noch da? Guck da einfach rein und fahr entsprechend zu der jeweiligen Location. Oder ich verabrede mich mit der Frau irgendwie innerhalb der Stadt und ich muss nicht fragen oder anrufen, hey, wo genau, an welchem Ort stehst du jetzt? Kannst du es mir bitte auf den Millimeter genau beschreiben? Sondern ich gucke da rein und kann sie orten. Das ist halt super praktisch und diese Check-in-Funktion ist quasi der nächste Schritt dazu. Nur eben ein temporäres Feature, man muss keinen Standort freigeben, sondern man sagt einfach, hey, das Ding meldet sich bei dir, wenn ich zu Hause bin und entsprechend ist dann alles fein. Wo wir gerade so bei Quality of Life Features sind, können wir noch über Sprachnachrichten sprechen, die ich persönlich absolut verabscheue. Sprachnachrichten sind mit einer der größten Krätze, die jemals in irgendwelchen Messaging-Diensten eingeführt wurden. Umso besser ist es, dass iMessage bzw. die Messages-App jetzt automatisch auf Wunsch Sprachnachrichten transkribiert. Das heißt, ihr könntet unter der Sprachnachricht dann einfach draufklicken und dann wird die in Text aufgebrochen, sodass ihr die Sprachnachricht nicht anhören müsst. Weil teilweise gibt es Leute, die senden einem so 16, 17 Minuten Sprachnachrichten, wo die Hälfte oder geraschelt ist. Und das brauche ich mir nicht anhören. Diese 16 Minuten brauche ich nicht opfern. Dann kann ich dann den Text lesen, der runtergebrochen ist. 3, 4, 6, keine Ahnung was Sätze. Und dann ist das gut. Ihr könnt jetzt ausgeschnittene Fotos als Sticker abspeichern. Das heißt, wenn ihr macht ein Foto von euch, ihr macht ein Foto von eurem Haustier, ihr drückt da drauf, Apple schneidet das Ding automatisch aus, ihr speichert es als Sticker, könnt es dann in Nachrichten oder sonst wo weiterverwenden. Lustiges Feature, I guess, kann man mal machen, ist jetzt aber nicht zwingend notwendig. Was auch ganz cool ist und Quality of Life Feature, wenn ihr mit Leute über FaceTime anruft und die Leute verpassen euren Anruf oder gehen nicht ran, könnt ihr jetzt eine Video- oder Audio-Nachricht hinterlassen von wegen, hey, schade, dass du meinen Anruf verpasst hast, und dann können die sich quasi wie eine Voicemail eure Videonachricht anhören, wenn sie denn wieder am Handy sind und darauf Bock haben. Müssen sie natürlich auch nicht. FaceTime kommt auch auf Apple TV und da denken sich die meisten jetzt so, hä, wie soll das gehen, weil ich habe ja da keine Kamera dran. Ja, aber ihr könnt über ein Feature namens Continuity Camera euer iPhone, wenn es im gleichen Netzwerk ist, einfach in die Nähe des TVs bringen, oder quasi ihr nehmt euren FaceTime-Anruf von hier, schmeißt ihn auf den Fernseher und stellt dann das iPhone einfach davor, und dann wird die Kamera vom iPhone genutzt, mit dem Apple TV gepairt, und dann könnt ihr darüber FaceTime machen. Weiß nicht, wer das macht, aber für Leute, die sehr viel FaceTime und ein Apple TV haben, vielleicht eine coole Möglichkeit, dass ihr auch mal vernünftig einerseits die besseren Kameras auf dem Rücken des iPhones nutzt und zweitens die Person, mit der ihr telefoniert, ein bisschen größer seht, statt nur auf dem kleinen Handy-Display. Was auch eingeführt wird, wo wir gerade beim iPhone sind, ist ein Standby. Und das ist jetzt erstmal eine komische Formulierung, denn man denkt jetzt wahrscheinlich bei Standby in erster Linie an so einen Sperrbildschirm-Feature, wie sie es mit dem 14er eingeführt haben, 14 Pro, glaube ich. Aber in erster Linie geht es hier darum, wenn ihr euer iPhone ladet und ihr packt es in horizontal, dann könnt ihr jetzt darauf, entweder komplett über den gesamten Bildschirm eine App aufrufen, oder ihr habt zwei verschiedene Spalten, wo ihr Dinge tun könnt. Und das könnt ihr dann quasi auf euren Schreibtisch stellen. Da könnt ihr euren Kalender anzeigen lassen, da könnt ihr das aktuelle Wetter anzeigen lassen, Musiksteuerung darüber machen etc., you name it. Also sehr viele Apps, die von Apple quasi Haus aus mitkommen, funktionieren damit schon. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich von Entwicklern auch irgendwelche Sachen sehen, wie, keine Ahnung, Sportergebnisse. Was fällt mir noch ein? Keine Ahnung. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr euch gerne dauerhaft irgendwie anguckt, was sich mitunter ändert, könnt ihr dann darauf darstellen. Ich finde es ganz praktisch. Das heißt für mich aber auch, dass ich mir jetzt irgendein Ladegerät fürs iPhone kaufen muss, wo ich mein iPhone quasi so horizontal draufklatschen kann und das dann auch zu nutzen. Weil wenn ich das nur am Kabel habe, dann muss ich es hier hinlegen und dann fällt es auf dem Schreibtisch um. Ist unpraktisch. Widgets auf dem iPhone sind keine neue Sache. Die waren, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Aber die sind jetzt auch endlich interaktiv. Das heißt, wenn ihr sowas habt wie eine To-Do-Liste als Widget auf dem Screen, dann könnt ihr da jetzt tatsächlich auch die einzelnen Punkte abhaken, statt einfach nur drauf zu tippen und die entsprechende App zu öffnen. Ja, für jeden Android-User, der kratzt sich jetzt am Kopf und denkt sich, warum dann überhaupt ein Widget? Das ist ja komplett bescheuert. Ja, ich verstehe euch, ihr Android-User, ihr habt vollkommen recht. Apple hat hier in keinster Weise irgendwas neu erfunden. Wir sind einfach nur froh, dass wir endlich dieses Feature bekommen haben. Das ist alles. Weil vorher war es wirklich so, dass du siehst die Liste, du kannst drauf gucken, du weißt, was du zu tun hast. Aber sobald du auf ein Item draufgetippt hast, hat sich einfach die App geöffnet und dann musstest du da drin noch die eigentliche Task abhaken. Super dumm, aber jetzt haben wir endlich die Fähigkeit dazu.
Da bin ich maximal verwirrt, weil so pflege ich meine Notizen tatsächlich. Ich habe auf meinem Android-Phone, und ich habe das durch Zufall bei Franzi gesehen gehabt, weil sie hat den Notizblock bei Android sieht scheiße aus. Das ist so ein gelber Post-it mit diesen schwarzen Linien. Man kennt die Dinger, diese Karteikarten. So, das ist ein Widget. Und zu der Zeit, wo wir noch nicht die Bring-App benutzt haben, die halt wirklich eine Bereicherung fürs Leben ist, wenn es ums Einkaufen geht, hatte ich meine Einkaufszettel quasi auch in diesem Widget und konnte dann, ohne dass ich in die Notizen-App rein musste, konnte ich durch diese Liste durchscrollen und konnte die Sachen auch abhaken oder editieren, Sachen noch rausnehmen oder wieder hinzupacken und einen drum. Da wundert es mich tatsächlich echt, dass Apple jetzt damit rumkommt, weil Apple ist eigentlich immer, wenn es um Convenient-Tools angeht, sind sie eigentlich wirklich vorne mit dabei. Finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt erst kommt, aber es ist halt wirklich ein gutes und praktisches Feature an der Stelle.
Es ist halt wirklich lächerlich, dass sie Widgets eingeführt haben und die nicht interaktiv gemacht haben. Das hat so ein bisschen die ganze Funktionalität von dem Widget geschmälert. Ich meine, bei manchen Sachen ist es dir egal. Also die Wetter-App, die muss dir halt nur anzeigen, wie das Wetter jetzt aktuell ist und vielleicht in den nächsten Stunden wird. Da musst du nicht zwingend irgendwas interaktiv machen. Aber sowas wie Notizen oder Tasks oder keine Ahnung, was da noch so gibt, dann ist es schon sinnvoll, da auch drauf drücken zu können. Und es tut sofort Dinge, statt die App zu öffnen.
zum Thema tut Dinge sofort. Wie ist das bei Apple? Ich bin raus. Mein letztes Apple war das iPhone 4G, 4GS. Ich weiß es nicht, aber man weiß ungefähr, wie lange das her ist, wenn man sich in dem Kosmos bewegt. Wie ist das bei Apple aktuell mit der Temperaturanzeige? Beim Android, egal welches Android-Gerät ich bisher hatte, es zeigt mir eine Temperatur an. Schön und gut. Das ist aber nie die aktuelle Temperatur. Ich muss immer erst die App öffnen, die App einmal neu laden lassen, dann wird mir die neue Temperatur angezeigt. Das ist so ein interaktives Widget, was überhaupt nicht funktioniert.
Nee, das kriegt Apple hin. Also die Aktualisierungen funktionieren eigentlich flawless. Das habe ich bis jetzt noch nie gesehen, dass da irgendwas quasi sich aufgehangen hat. Aber das ist vielleicht auch einfach nur so ein Ding darum, wie iOS programmiert ist versus wie die Version von Android programmiert ist, die du hast. Da kann ich jetzt halt nicht reingucken. Die Aktualisierungen unter iOS funktionieren eigentlich relativ gut. Aber gut, weiter im Text. Es sind noch so ein paar Punkte für iOS da. Dann gehen wir noch kurz auf macOS und watchOS ein. Die Punkte sind wesentlich weniger, also ne, steht mir bei. Und dann reden wir über den, wie man sagt man so schön, den Elephant in the Room. Es gibt noch ein neues Feature, was auf dem AirDrop basiert. AirDrop, falls ihr es nicht kennt, ist das Ding, womit man Dateien hin und her schicken kann zwischen verschiedenen Apple-Geräten im Grunde, also zwischen iPhones, Macs, iPads etc. Und da gibt es jetzt ein neues Feature, das nennt sich NameDrop. Da könnt ihr quasi für euch eine eigene Visitenkarte designen mit einem Bild, mit jeweils, keine Ahnung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, was auch immer. Und wenn ihr dann euren Kontakt teilen wollt, weil jemand Neuen kennengelernt habt und der braucht eure Telefonnummer, dann haltet ihr die iPhones einfach nur noch leicht übereinander, also wirklich einfach quasi so leicht übereinander, dann taucht diese Funktion auf. Und wenn ihr dann zustimmt, ihr könnt auch einfach nur einen Kontakt empfangen und nicht euren senden, das geht auch. Dann macht es immer blub, wie so ein kleiner Wassertropfen und schon habt ihr eure Kontakte ausgetauscht. Das heißt, kein nerviges, kannst mir mal deine Nummer eben diktieren und kannst mich mal anrufen, damit ich auch deine Nummer habe, sondern die Geräte werden einfach nur noch beieinander gehalten. Es macht immer plopp, ihr drückt auf Akzeptieren und schon habt ihr den Kontakt des anderen mit Bild, mit den Sachen, die ihr euch freigeben wollte und alles läuft gut. Finde ich ein relativ cooles Feature. Wo ich gerade bei AirDrop war ja vorher so, ihr müsst in Reichweite sein, damit das Ganze funktioniert. Ergibt ja auch Sinn. Es ist einfach nur eine schnelle Möglichkeit, Dateien zu übertragen oder irgendwelche Dinge zu übertragen, die ihr jetzt gerade von A nach B schicken wollt. Quasi das bessere Bluetooth, wenn ihr mich fragt. Und das Ding war eben, wenn ihr zu weit auseinander wart, dann funktioniert es nicht mehr. Jetzt ist es so, wenn ihr AirDrop startet und euch dann voneinander entfernt, dass AirDrop dann quasi die Dateien vom iPhone nicht direkt über eine Direktverbindung schickt, sondern über iCloud hochlädt und dann quasi das andere iPhone das über iCloud dann abruft. Das heißt, ihr könnt jetzt auch quasi kurz den Drop starten, euch dann entfernen und alles wird übers Internet gesynkt. Ist jetzt auch nicht so eine weltbewegende neue Sache, aber es ist cool, dass es geht. Wo wir gerade so bei Share-Funktionen sind, SharePlay. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Es ist im Grunde einfach eine Funktion von Apple, wie man verschiedene Dinge miteinander teilen kann, wie zum Beispiel TV-Serien oder Musik etc. Kann jetzt ganz einfach gestartet werden, indem ihr auch wieder zwei iPhones zueinander bringt und dann schlägt euch das Gerät vor, hey, auf diesem hier spielt gerade Musik, möchtest du dich quasi hier mit einklinken und möchtest du diese Musik auch hören auf deinem Gerät? Ist eventuell ganz praktisch, wenn beide nebeneinander im Zug sitzen und die wollen die gleiche Musik hören, haben jeweils beide ihre Kopfhörer drin, einfach quasi entspannt, dass einer den DJ machen kann. Macht ihr eine SharePlay-Session auf und boom, there you go. Sie haben auch eine neue App eingeführt, die sich Journal nennt. Ich würde sie mal als fancy digitales Tagebuch bezeichnen. Das Ding erinnert euch quasi nach größeren Trips und die Trips macht es eben daran fest, wo ihr wart, wenn ihr die Location aktiviert habt, welche Fotos ihr aufgenommen habt, ob ihr eventuell an dem Tag im Kalender einen Geburtstag von der Person oder sowas eingetragen hattet. Dann könnt ihr da quasi eure Gedanken zu diesem Tag mithilfe dieser Fotos, dieser Location etc. hinterlegen und quasi so eine Art Tagebuch führen. Für Leute, die gerne ein bisschen Schreibexercise machen wollen, finde ich, ist eine nette Sache. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal irgendwie mir zu merken, was ich die Tage gemacht habe. Wobei das bei mir halt eigentlich ist, aufstehen, Schreibtisch, arbeiten, schlafen. Also meine Journals werden wahrscheinlich nicht so spannend. Trotzdem ist es ein nettes Feature. Was Apple tatsächlich tunlichst vermieden hat, auf der Bühne zu sagen, war alles, was irgendwie mit KI zu tun hat. Also im Gegensatz zu der Google-Präsentation, wo jedes dritte Wort AI war, hat Apple das mit keinem einzigen Wort erwähnt. Was sie aber erwähnt haben, ist, dass sie auch ein Transformer-Modell benutzen. Und wer jetzt weiß, was ein Transformer-Modell ist, der weiß, im Grunde läuft da auch so eine Art Mini ChatGPT hinter. Also da ist irgendeine Art von AI im Hintergrund. Und das benutzen sie hauptsächlich für verbessertes Autokorrektur oder verbesserte Autokorrektur und für Vorschläge für Satzvervollständigung. Inwiefern das funktioniert, inwiefern das was taugt, Keine Ahnung, ich habe mir dieses Jahr nicht die Beta auf mein Gerät geladen, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Ich bleibe gespannt, wenn es draußen ist im September, dann kann ich euch da vielleicht nochmal ein Update dazu geben. Andererseits ist es halt auch nicht so spannend. Es ist Autokorrektur und Satzvervollständigung. Also es wirst jetzt da nicht irgendwie großartig wie im Bing-Chat oder in ChatGPT irgendwelche Fragen stellen können an irgendeine App und dann kriegst du einen fancy Print oder sowas, wo du dann irgendwie mitarbeiten kannst. Das ist nicht mit dabei. Was jetzt aber mit dabei ist, was auch wieder so ein bisschen in die Smart-Richtung spielt, ist das automatische Einsetzen von Bestätigungscodes aus SMS. Das gab es schon. Und jetzt auch aus der Mail-App. Das heißt, wenn ihr eine Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Mail bekommt, dann wird euch in der Tastatur vom iPhone vorgeschlagen, hey, du hast hier gerade eine Mail bekommen, da ist ein Zwei-Faktor-Authentifizierungscode drin, möchtest du den jetzt pasten? Und in dem Moment, wo du da drauf drückst, wird er eben eingeführt und die Mail, die ja in meisten Fällen danach von euch automatisch dann, oder was heißt automatisch, händisch, von euch danach aus dem Postfach gelöscht wird, weil sie im Grunde danach unnütz ist, wird aber dann in diesem Fall, wo ihr da drauf drückt, automatisch von Apple auch aus dem Mail-Postfach, zack, in das Archiviert-Archiv geschmissen, sodass ihr selber nicht mehr aufräumen müsst. Das gleiche trifft dann auf SMS zu. Die werden auch einfach dann aus dem System rausgekickt, weil der Code, den ihr benutzen wolltet, den habt ihr benutzt und deswegen ist diese SMS oder diese Mail für euch jetzt sinnfrei. Finde ich persönlich cool, weil bei mir stauen sich teilweise so Zwei-Faktor-SMS richtig an. Dann ist das so, keine Ahnung, 6, 7, 8 verschiedene, die ich einfach noch nicht rausgelöscht habe und dann hängen die da rum. Es ist halt super ätzend.
30 aktuelle SMS nur mit Zwei-Wege-Authentifizierung, weil App nicht reicht. Loggst dich wo ein, bestätigst mit deiner App, ja, das bin ich, hier ist der Code der App. Und dann kommt nochmal, wir haben dir eine Bestätigung per SMS zugesandt, bitte gebe den 6-stelligen Code ein. Aber ich habe doch gerade per App bestätigt, dass ich bin. Ja, und dann, also wenn ich hier durchgehe, ich habe hier Out Message, Battle.net, Out Message. Es türmt sich halt echt. Ich hätte so ein Feature gerne bei Android, dass das alles rausgeräumt wird, weil das ist, also ich brauche hier nur durchscrollen. Das sind bestimmt 40 Kontakte oder sonst irgendwas, wo irgendwelche Out Messages drinstehen und dann einfach nur Your Key is bla bla bla. Dankeschön. Danach brauche ich sie nicht mehr.
Das ist vielleicht so ein Feature, was sich Android echt abgucken könnte von Apple. Da war Apple mal innovativ. Mal schauen, ob sie sich das irgendwie abgucken. Es sind halt alles Quality of Life Feature. Wollte gerade sagen, wo wir gerade bei Quality of Life sind. Ja, es ist noch mehr vom Gleichen. Passwörter können jetzt über iCloud relativ einfach mit anderen Leuten geshared werden. Und diese Leute können dann, falls ihr das zulässt, auch tatsächlich diese Passwörter bearbeiten. Das heißt, wenn ihr einen Account teilt mit irgendwem, Spike und ich können da ein Lied von singen, dann könnten wir darüber jetzt Kontakte bzw. Passwörter und Logins freigeben. Und sollte sich aus irgendeinem Grund dieses Passwort ändern, weil, keine Ahnung, es gab einen Zugriff oder so und ihr wollt sicher sein, dass das Passwort immer noch euers ist, dann könnt ihr einfach reingehen, das bearbeiten und euer geteilter Kontakt kriegt dann natürlich die aktualisierte Version des Passworts zugespielt. Ich meine, wir haben sowas untereinander schon, wir nutzen einen Passwortmanager und dieser Passwortmanager ist über eine Cloud gesynkt, aber sowas wäre natürlich für Leute, die das nicht haben wollen und einfach untereinander mit Apple-Devices arbeiten, wesentlich einfacher.
Vor allem wäre es praktisch bei zwei bestimmter Seiten von uns, wo dann halt nochmal eine Authentifizierung erforderlich ist über das Smartphone und zum Beispiel ich mich irgendwo einloggen muss, weil ich irgendwas machen muss und dann muss ich Patsy quasi anschreiben oder Patsy mitten bei der Arbeit, bzz, 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 what the fuck, ja hier, bitteschön. Das ist halt maxima Pain. Also das sollte es allgemein geben zwischen allen Devices, dass man Multi-Login oder sonst irgendwas hat, der geshared werden kann. Ich finde, das sollte so ein Grundfeature werden.
Muss man halt nur echt dann aufpassen mit der Sicherheit, wie man das vernünftig regelt. Geteilte Playlists kommen zu Apple Music. Auch da lachen jetzt die meisten Android-User oder jeder, der jemals irgendwie mit Spotify gearbeitet hat, weil Spotify hat das auch schon eine ganze Weile. Wie gesagt, Apple lässt sich da mal so ein bisschen Zeit. Wo wir gerade bei Audio sind, wir kriegen, und mit wir meine ich eine relativ kleine Gruppe, wir kriegen adaptives Audio, und zwar nur für die AirPods Pro Second Generation. Und ich bin einer der Glücklichen, der die hier rumliegen hat. Die hat mir die Frau geschenkt, weil meine erste Generation kaputt gegangen ist. Da ist mir einer der Earbuds, ist halt ein Arsch. Und ich habe diese zweite Generation, das heißt, ich habe dieses tolle Feature. Und um das zu erklären, was das genau ist, ihr habt mit den AirPods Pro und auch mit den Max, den großen, die hier hinten bei mir rumliegen, habt ihr einerseits einen Transparency Mode, also wenn ihr die drin habt, dann könnt ihr Musik hören, aber ihr hört alles um euch herum kristallklar. Und da muss man dazu sagen, der Transparenzmodus von Apple ist echt verflucht gut. Das heißt, ihr könnt die drin haben, ihr könnt leise Musik hören, ihr könnt euch trotzdem um eure Umgebung kümmern, wenn ihr unterwegs draußen seid oder so, dass ihr Zeichen von Autos hört oder von Fahrrädern, die klingeln etc. Oder wenn ihr wirklich mit jemandem gerade sprecht oder euch unterhaltet, dass ihr den ohne Probleme hören könnt, ohne die Kopfhörer rauszunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch das Active Noise Cancelling, was bei Apple auch ziemlich gut ist, muss ich sagen. Und jetzt haben sie so eine Art Mittelweg gefunden. Sie haben beides miteinander gemerged. Stellt euch die folgende Situation vor, ihr lauft draußen rum, ihr seid auf der Straße und ihr wollt, keine Ahnung, einfach nur ganz entspannt eurem Leben nachgehen, Musik hören. Und es ist aber im Hintergrund andauernd Baustelle. Zumindest in Berlin. Ich hier kenne das. Überall ist Baustelle, überall ist ständig Baulärm. Und sie wollen halt jetzt oder haben versprochen, dass sie diesen repetitiven Baulärm rausfiltern mit diesem adaptiven Audio, dass ihr das nicht mehr hört. Also da kommt quasi das Noise Cancelling rein. Aber wenn jetzt ein Auto hinter euch fahren würde und es würde hupen aus irgendeinem Grund, dann solltet ihr diese Hupe trotzdem durchhören. Oder jemand kommt auf euch zu und spricht euch an, dass das Ding dann von alleine auf Transparency umschaltet. Ihr redet mit der Person, ihr könnt alles verstehen und ihr entfernt euch von der Person wieder und schaltet wieder boom auf Active Noise Cancelling um und ihr seid wieder in eurer eigenen Welt. Klingt relativ cool. Wie gut dieses Feature ist, werden wir sehen. Ich habe bei, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie der YouTube-Channel hieß, einer dieser zig YouTube-Channel von Linus Tech Tips und Co. von der Linus Media Group, habe ich gesehen oder gehört. Es ist halt echt ein Problem, wenn du die Kopfhörer drin hast, du hast adaptives Audio an und du singst gerne, so für dich alleine. Weil Singen wird als Sprachinput erkannt und genau in dem Moment schaltet sich das Active Noise Cancelling aus und der Transparency Mode geht an. Das heißt, du hörst deine Musik noch, alles fein, aber du hörst dich dann plötzlich auch selber singen. Das heißt, wenn du alleine zu Hause bist und du singst gerne und du hast die Kopfhörer drin, dann solltest du dieses Feature ausschalten und nur Active Noise Cancelling nutzen. Nur so hier als kleiner Tipp. Apple Maps hat jetzt noch eine neue Funktion eingebaut, die auch Android-User wahrscheinlich seit Jahren kennen. Man kann jetzt Teile der Karte markieren und offline runterladen für den Fall, dass man irgendwo, keine Ahnung, sie haben als Beispiel gezeigt, man geht in die Berge klettern und da hat man mitunter nicht wirklich empfangen, dass man den Bereich dieses Teils dann eben offline verfügbar hat. Okay, ja, cool, ist eine nette Sache. Siri soll schlauer werden, das heißt, ihr werdet mit Siri längere und bessere Konversationen führen können. Inwiefern das funktioniert, keine Ahnung, werden wir sehen. Außerdem wird das Hey von Hey Siri gedroppt. Das heißt, ihr könnt sie wie unsere Lieblingsdame von Amazon einfach so ansprechen mit ihrem Namen und sie wird getriggert. Ich hoffe, dass sie das hauptsächlich dann freischalten, wenn Leute ihre eigene Stimme eingepflegt haben, damit das nur auf die Stimme von denjenigen reagiert, weil sonst wird es dazu führen, dass das Ding einfach ständig getriggert wird von jedem und allem. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Bei mir ist es auf meine eigene Stimme trainiert, aber gut, das ist halt nur so, weil ich mich halt in diesem Space sehr viel bewege. Was man dazu auch sagen kann, Apple hat, das habe ich jetzt in den Notizen nicht drin, Apple hat eine Funktion eingeführt, dass man seine eigene Stimme mittels 15 Minuten Audioaufnahme klonen kann. Das heißt, du kannst dann Text eingeben und deine Stimme wird dann quasi, oder diese Stimme, diese synthetisierte Stimme wird dann abgespielt und liest diesen Text vor. Das haben sie verkauft als Accessibility Feature für Leute, die ihre Stimme verlieren, dass sie das dann quasi on-device weiter benutzen können. Ich weiß nicht genau, für wen das zutrifft oder so, aber ist halt so ein Apple-Feature. Hey, es ist eingebaut, I guess, it's cool. Ich kann mir vorstellen, dass Leute damit auch wieder mehr Schabernack treiben als Gutes, aber wie gesagt, das ist so ein Apple-Ding, ist halt eingebaut. Was soll es? Was auch noch reinkommt, ist bessere Erkennung von Fotos, beziehungsweise bessere Erkennung von Objekten auf Fotos. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Foto von Essen macht, oder ihr seht irgendwo cooles Essen und ihr fotografiert das, dann wird euch später dann das iPhone das entsprechende Rezept für dieses Essen raussuchen, wenn es das Essen denn erkannt hat. Das ist ein einigermaßen cooles Feature, vor allem für so faule Leute wie mich, die keine Ahnung vom Kochen haben und aber was sehen, was sie cool finden, machen ein Foto davon und dann wird mir im besten Fall direkt das Rezept dafür rausgesucht. Es kommt emotionales, ich habe es jetzt mal so getauft, weil ich den offiziellen Namen vergessen habe, emotionales Monitoring mittels Apples Health App. Das ist ein schwieriges Ding. Ihr könnt da quasi tageweise oder ich glaube morgens, mittags, abends oder so eintragen, wie ihr euch fühlt, also wirklich euren emotionalen State und je nachdem, wie das Ganze dann von der Onboard-AI eingeschätzt wird, kann es sein, dass euch dann Apple Health empfiehlt, hey, es wirkt so oder du hast eine starke Gefährdung, an einer Depression zu leiden, maybe möchtest du dich um einen Therapieplatz kümmern. Das passiert logischerweise alles on-device, weil Security und Apple gehen so, das wäre Apples Tod, wenn das irgendwie rauskommen würde oder irgendwie nach außen gesynkt wird oder so. Aber das ist so ein Ding, das finde ich schwierig.
Ja, da muss ich persönlich so an die Zeiten denken, wo das mit den Fitness-Trackern so im Hype war, wo dann manche Krankenkassen auf die Idee gekommen sind, hey, wir verpassen jetzt unseren Kundinnen so einen Fitness-Tracker, die kriegen dafür ein Bonusprogramm, aber wenn sie sich zu wenig bewegen, weil du zum Beispiel sitzende Tätigkeit hast, ne, dann werden die Beträge teurer, weil dann wirst du ja zum Risikofaktor. Stellt euch jetzt mal vor, es gäbe eine Lücke oder Apple würde mit Healthcare, Krankenkassen oder sonst irgendwas zusammenarbeiten und damit diese Daten scheren. Gerade in Bezug auf die USA hat man dann die Pharmaunternehmen, die dann diese Daten abgreifen, machen so, gibt es Healthcare, gehen die Summen nach oben, weil du bist ja gefährdete Person. Und hier in Deutschland würden sich die Krankenkassen darum prügeln, Zugang auf diese Daten zu kriegen, um dann halt individuelle Beiträge zu erstellen, die halt umso schlechter dein Gemütszustand ist, umso teurer wird es. Ist ein sehr guter Body-Effekt dann in dem Fall, ne? Dir geht's kacke, also musst du mehr bezahlen, dadurch geht's dir noch beschissener, mal so gesagt, und dann musst du noch mehr bezahlen. Ja, also ich bin froh, dass das Ganze on-device ist, aber das kann man wirklich als eine Form, so hart wie es klingt, könnte man das als Totalüberwachung anerkennen. Weiß ich nicht, ob ich, also es wäre, glaube ich, so ein Feature, was ich versuchen würde, so stark zu beschränken, wie es nur technisch möglich ist.
Naja, die einfachste und wirksamste Beschränkung dieses Features ist einfach nicht zu nutzen. Weil du wirst ja nicht gezwungen, es zu nutzen. Es ist eine Möglichkeit, die existiert innerhalb der Health-App. Und wenn dich das Ding nervt, dann schaltest du es ab, minimierst die Notifications davon und dann ist das Ding halt auch gone. Wer das weiß, wer selber eine Apple Watch hat, es gibt da so eine, wie heißt die App? Die habe ich auch sofort gelöscht, glaube ich. Irgendwie so mit Bedachtsamkeit, man soll sich auf sich selbst bedenken. Und dann gibt es da so eine Funktion, dass man eine Minute einfach nur still sitzt und atmet. Und dann wird da irgendwie dann, währenddessen wird dir halt so irgendwas Beruhigendes angezeigt, was auch immer, I don't care. Das soll man halt einmal am Tag machen oder so, Mindfulness nennt sich der Bums. Das war mir halt so egal, habe ich instant gelöscht und das kannst du wahrscheinlich mit dieser App dann oder mit dem Zusammenspiel mit der Health-App dann auch machen. Also niemand wird dich zwingen, da in irgendeiner Form deinen mentalen State einzutragen. Nur für Leute, die eventuell die Vermutung haben, dass sie an Depressionen leiden könnten, wäre dies zumindest eine einfache Art, das quasi sehr laienhaft einschätzen zu lassen. Weil, ich meine, du musst mit niemandem reden, du trägst da einfach so ein paar Daten ein über ein paar Tage, Wochen und dann schätzt es ungefähr die Chance ein, wie sehr du an Depressionen leiden könntest oder nicht. Natürlich ist das nicht ärztlich abgesegnet oder so. Ich glaube nicht, dass sie dafür irgendwie einen Approval haben von irgendeiner Ärztekammer oder so. Das wird halt einfach so ein Feature sein, wir gucken mal, ob, wenn, wie. Aber selbst das könnte ja schon reichen, um jemandem eventuell die Motivation zu geben, so von wegen, hey, das hat mir jetzt angezeigt, ich habe eine 80%ige Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu leiden, mir geht's nicht gut, das Ding hat mir empfohlen, ich soll vielleicht mal einen Therapeuten aufsuchen, dann nehme ich jetzt vielleicht wirklich mal den Schritt und versuche, da an einen Therapieplatz zu kommen. Wenn das alleine schon der Schritt ist, der daraus folgt, finde ich, ist es eine gute Sache. Aber gut, muss man schauen. Wo wir gerade bei anderen Dingen sind, die potenziell unangenehm sein könnten, sind ungewollte Nacktbilder. Und dagegen geht Apple jetzt vor. Es kam schon vor, dass Leute logischerweise in ihren Nachrichten, sonst wo in iMessage, wo auch immer, ungewollte Nacktbilder erhalten haben oder sogar über die Airdrop-Funktion, dass Leute in eurer Umgebung euch einfach ungefragt irgendwas gedroppt haben. Das wird jetzt von Apple soweit beschränkt, dass das Bild nicht mehr angezeigt wird. Es wird automatisch geblurrt, wenn es Verdacht auf Nacktheit hat. Und da könnt ihr dann quasi dieses Bild nur noch anzeigen, wenn ihr wirklich bestätigt, ja, ich möchte dieses Bild sehen, ich bin mir bewusst, dass das potenziell Nacktheit beinhaltet und ich möchte dieses Bild jetzt für mich sehen. Bei Devices, die für Kinder konfiguriert sind, ist das Ganze sogar noch heftiger. Da ist nicht einfach nur so ein simpler Prompt, ja, ich möchte sehen, sondern da kommt dann erst eine Übersicht von wegen, hey, du hast hier gerade was erhalten, was für dich potenziell schädlich ist. Bist du dir ganz wirklich sicher, dass du das aufdecken möchtest? Dann muss das Kind auf Ja drücken. Dann kommt noch ein Pop-up und noch ein Pop-up. Und man hat auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte bitte einen Erwachsenen kontaktieren. Und dann wird quasi die Benachrichtigung an den Erwachsenen geschickt, an denjenigen, der eben dieses Device konfiguriert hat, etc. Also da haben sie, glaube ich, relativ gute Arbeit geleistet, um da Jugendliche und Kinder vor ungewollter Nacktheit zu schützen. Die Frage ist, ob sie gleichzeitig den Filter mit eingebaut haben, dass Kinder und Jugendliche oder Devices, die für solche konfiguriert sind, über die Kamera auch keine Nacktbilder aufnehmen können, weil das weiß ich nicht, das wurde, glaube ich, nicht thematisiert, aber das wäre ja quasi ein logischer Schritt gleich mit oder zumindest das Abschicken solcher zu unterbinden oder den jeweiligen Elternpart zu informieren. Aber wie gesagt, keine Ahnung, werden wir sehen, wenn da die Testberichte zu rauskommen.
Stelle ich mir gerade ganz wild vor. Person XY, 17 Jahre alt, möchte Crush XY ein Nacktbild schicken. Die jüngeren Generationen sind da ja wesentlich offener, was das angeht. Muss man einfach so sagen. Und dann stell mal vor, du bist dann halt die erziehungsberechtigte Person und kriegst dann die Meldung, dein Kind versucht gerade Person XY ein Nacktbild zu schicken, was möchtest du tun? Und du denkst dir nur so, what the fuck?
Wenn man jetzt richtig böse ist, sagt man, das waren die Stiefeltern und die gucken erstmal Anzeigen. Dann wird's richtig kritisch.
Oh Gott. Gut.
Gut. Gehen wir schnell von diesem heiklen Thema weg. Wir haben noch 6 Punkte, die sich mit Betriebssystemsachen beschäftigen und dann kommen wir zu dem großen 9. Aber für alle Leute von euch, die einen aktuellen Mac besitzen, ihr werdet jetzt auch Widgets für den Homescreen bekommen, was für mich ein absoluter Graus ist, weil ich brauche keine Widgets auf dem Homescreen, weil ich möchte meinen Homescreen so clean wie möglich halten. Deswegen nichts für mich, aber ne, für jeden anderen, der möchte. Ihr könnt auch iPhone-Widgets, ohne dass der Entwickler irgendwas dafür tun muss, auf dem Mac verwenden, sollte euer iPhone in der Nähe des MacBooks sein oder im gleichen Netzwerk, was für mich super ist, weil ich habe eine Time-Tracking-App auf diesem iPhone und die ist für Arbeit, logischerweise, und ich arbeite an einem MacBook. Das heißt, ich kann mir jetzt auf meinem MacBook offiziell einfach in der Ecke oben irgendwo anzeigen, wie lange arbeite ich heute schon und bis wann muss ich machen. Dafür musste ich vorher immer mein Handy rausholen, Handy entsperren. Ich kann es mir jetzt direkt auf dem MacBook anzeigen. Es ist genau das, was ich immer wollte. Es ist das, wogegen sich der Entwickler immer gestrebt hat, weil das ganz ekelhaftes Hin- und Her-Synken war. Und jetzt wird es ihm abgenommen. Es ist einfach super genial. Ich liebe es. Was hingegen vollkommen Panne ist, aber wahrscheinlich trotzdem mega lustig, wenn sie es einführen, sind Videoreaktionen. Denn mit dem neuen Update werdet ihr so Sachen machen können wie, ich hebe beide Daumen und in dem Moment taucht hinter mir ein Feuerwerk auf. Oder ich mache irgendwie so eine Herzgeste und überall tauchen Herzen auf. Und das funktioniert nicht nur in Apple-eigenen Apps, sondern auch in Zoom, in Teams und in der Google-Äquivalent für Video-Messaging, habe ich vergessen. Einfach, weil das auf der Systemebene funktioniert. Also es funktioniert innerhalb der Kamera-Application selbst und nicht in irgendeiner bestimmten App wie FaceTime. Das wird sehr, sehr wild für meine Arbeit, denn wir nutzen eine dieser Software. Und wenn ich dann plötzlich da sitze im Team-Meeting und so beide Daumen nach oben strecke und plötzlich hinter mir ein Feuerwerk explodiert, das wird wild. Das wird sehr wild. Mal gucken, was Chef dazu sagt, wenn er sich damit nicht beschäftigt hat. Das wird auf jeden Fall ein paar lustige Gesichter zum Vorschein bringen.
Der denkt, du verarschst ihn.
Wahrscheinlich. Ganz wahrscheinlich. Wo auch alle dachten, dass sie verarscht werden, ist das Announcement, dass jetzt Gaming auf Mac ein bisschen ernster genommen wird. Und dazu hat Apple ein Game-Porting-Toolkit rausgehauen, womit theoretisch jetzt schon, wenn ihr euch jetzt die Beta installiert, ihr jetzt schon manche Windows-Games relativ einfach, und das in sehr großen Anführungszeichen, auf Mac spielen könnt. Und dazu haben sie sich tatsächlich sogar Hideo Kojima auf die Bühne gezerrt und gesagt, hey, zum Start von macOS Sonoma, heißt es übrigens, wird es Death Stranding in dem Director's Cut Edition auf Mac geben. Ohne Probleme, ohne Performance-Einbuße, ohne alles. Und auch hier habe ich wieder ein Video gesehen von Linus Tech Tips. Die haben das geprüft quasi mit dieser aktuellen Alpha, Beta, wie auch immer die draußen ist. Haben sich das Game-Porting-Toolkit installiert. Es ist am Anfang noch sehr, sehr ätzend zu schauen, dass man Spiele zum Laufen kriegt. Aber sie haben unter anderem sowas wie Elden Ring getestet und es lief quasi ohne größere Probleme. Dazu muss man aber sagen, dieses Toolkit ist nicht für den Endverbraucher gedacht. Dieses Toolkit ist für Entwickler gedacht, für Spieleentwickler, damit sie sehen können, wie gut ihr aktuelles Windows-Game auf Mac jetzt schon performt, ohne großartig was machen zu müssen. Und dann, wenn sie dann schauen, okay, wir laufen hier gerade mit 25 Frames oder so und wir haben ab und zu Stutter oder so, dann müssen wir noch dieses und jenes optimieren und dann können wir es auf Mac portieren. Und das, finde ich, ist eine sehr coole Sache. Andererseits frage ich mich halt, also Mac war noch nie wirklich in die Game-Richtung ausgelegt und es wirkt auch mehr wie so ein, ja, wir wollen noch so ein bisschen von diesen Windows-Usern, wir wollen noch so ein bisschen was vom Kuchen. Weiß ich nicht, inwiefern das jetzt Mac revolutioniert. Cool ist es trotzdem, dass sie in diese Richtung gehen. Also, wie gesagt, da kann man jetzt wenig dran meckern. Man kann sich was suchen, aber daran zu meckern ist jetzt erstmal sinnlos. Es ist cool, dass sie es überhaupt in Betracht ziehen. Für alle Uhrenträger unter euch, die eine Apple Watch ihr eigen nennen und das neue WatchOS 10 bekommen, da gibt es nicht so viele Neuerungen, die jetzt noch erwähnenswert wären, aber unter anderem gibt es das neue Smart Stack Und das könnt ihr jetzt von jedem Watchface aus aufrufen. Das heißt, wenn ihr Leute seid, die gerne Fotos als Watchface benutzen oder irgendwie diese Snoopy- oder Mickey-Maus-Geschichten, aber ihr wollt trotzdem schnellen Zugriff haben auf eure Widgets, die ihr normalerweise benutzt oder wie Apple sie nennt auf dem Watchface, Complications, keine Ahnung, ihr wollt sehen, wie viel eure Batterie noch ist oder wie das Wetter wird etc., dann könnt ihr jetzt einfach hochscrollen über die Digital Crown oder ihr könnt hochwischen und ihr kriegt dann quasi eine suggerierte Liste an Apps oder Widgets einfach angezeigt und ihr könnt sie durchscrollen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Und ihr könnt über jede App, die ihr auf der Uhr offen habt, jederzeit das Kontrollzentrum aufrufen über einen Druck auf die Seitentaste. Das war vorher nicht möglich. Fragt mich nicht, warum das nicht möglich war. Ihr musstet davor immer in euer Basic Watchface zurückkehren, also aus der App raus, die ihr gerade geöffnet habt, zurück auf den Homescreen quasi, nur um dann das Kontrollcenter hochswipen zu können, wo dann auch so Sachen drin sind wie WLAN-Verbindung, Bluetooth-Verbindung, Batteriezustand etc. Also auch hier wieder so kleine Quality-of-Life-Sachen, nichts Weltbewegendes, aber es ist halt nett to have, nice to have und deswegen bin ich darüber ganz froh. Aber gut, wir haben jetzt 40 fucking Minuten mit diesen Kleinigkeiten verbracht, ohne über, wie gesagt, den Elefanten im Raum zu sprechen, der die neue Augmented Reality Brille ist oder Augmented und VR Brille, Mixed Reality, XR, wie auch immer ihr es nennen wollt, von Apple, schimpft sich Vision Pro. Kostet ordentlich viel Geld, wie viel werden wir gleich noch sagen. Und wie gesagt, ich werde dazu noch ein, zwei Worte verlieren, warum ich finde, dass dieser Preis nicht zwingend so weit fern vom Schuss ist. Aber lass uns kurz rüberrennen, was das Ding kann, womit es ausgestattet ist. Und dann kann Spike gerne auch noch ein paar Worte dazu loswerden, was er denn zu diesem ganzen Ding noch findet. Aber im Grunde ist das, wie ich gerade schon erwähnt habe, es ist eine Mixed-Reality-Brille, also AR und VR und kommt mit seinem eigenen Betriebssystem daher, Vision OS. Das heißt, ihr müsst es nicht mit einem MacBook verbinden, ihr müsst es nicht mit einem iPhone verbinden. Das Ding ist ein eigener kleiner Minicomputer in eurem Gesicht, wird betrieben durch Augentracking, durch Handtracking und durch Voice-Commands. Das heißt, ihr könnt damit Siri triggern, ihr könnt damit ganz normal quasi Siri-Befehle absetzen. Ihr könnt durch euer Augentracking Apps auswählen und dann durch ein einfaches Zusammendrücken der Daumen und Zeigefinger könnt ihr dasjenige Dinge auswählen. Durch Drücken von Daumen und Zeigefinger im Browser könnt ihr scrollen, also quasi so hochwerfen und wieder auffangen etc. Also damit lässt sich das ganze OS bedienen. Es nutzt 6 Kameras im Device. Ich glaube, 2 nach vorne, 2 nach vorne, 2 zur Seite, 2 nach unten. Die unten und zur Seite hauptsächlich für Handtracking, damit das Ding weiß, wie ihr eure Hände bewegt, um Sachen auswählen zu können. Und die beiden nach vorne eben auch für die Umgebung, damit ihr da durchschauen könnt, damit ihr wirklich eine Augmented Reality Erfahrung haben könnt. Und die 2 Kameras vorne dienen auch für das Feature des 3D-Fotografierens und 3D-Filmens. Aber dazu komme ich gleich noch. Damit das funktioniert, damit das Ding eigenständig sein kann, ist da drin ein M2-Chip, also der Prozessor, der das Ganze am Laufen hält, also das Betriebssystem an solches, und ein R1-Chip, wofür R steht, weiß ich nicht genau, aber ist halt der, der sich mit den ganzen Sensoren beschäftigt, weil da sind nicht nur 6 Kameras drin, sondern auch irgendwelche True-Depth-Sensor und LiDAR und hast du nicht gesehen, hier mit ganz vielen tollen Buzzwords um sich schmeißen, und das sind die Chips, die quasi das Ganze regeln. Es kommt zum Start mit relativ vielen Apple-Apps, Beispiel Apple TV, Music, Freeform, also das quasi, wo man so ein großes kollaboratives Whiteboard hat, Safari, der Browser, Fotos, Notizen, App Store, Mail, iMessage, Keynote, FaceTime etc. Und Disney Plus ist in Kooperation mit Apple gegangen und die werden zum Launch der Brille auch eine eigene Custom-VR-AR-Erfahrung für Disney Plus bringen. Bin gespannt, was auch immer das bedeuten soll. Wir werden sehen. Was man mit der Brille auch machen kann, wenn man jetzt so an den Arbeitskontext denkt, ist, du kannst dein MacBook vor dich irgendwie positionieren und dann den Bildschirm besagten MacBooks quasi aus diesem Gerät extrahieren, vor dir in der Luft platzieren, so groß oder klein skalieren, wie du möchtest, im Raum hinschieben, wo du möchtest, und dazu dann noch logischerweise andere Apps, die auf der Brille laufen, daneben platzieren. Was bis jetzt nicht geht, ist, dass du mehrere Bildschirme deines eigentlichen MacBooks nach oben projizieren kannst. Was ein bisschen traurig ist, weil wenn ich jetzt gerade an sowas wie Videoschnitt denke, dann hätte ich gerne einerseits, sagen wir hier, mein Videoschnittprogramm, und wenn ich auf sowas arbeite wie der Adobe Cloud, dann brauche ich einerseits hier mein Premiere Pro, dann brauche ich hier mein Audition für Audio, ich brauche hier vielleicht mein After Effects. Das geht aktuell nicht. Du kannst maximal einen Bildschirm vom MacBook extrahieren und die restlichen Sachen sind native Apps, die auf der Brille laufen. mal gespannt, ob sie das updaten, ob das in Zukunft irgendwie angepasst wird. Aktuell, so wie es der Stand jetzt ist, ist es noch nicht vorgesehen. Die Brille ist personalisiert und wird entsperrt mittels Optic ID, so schimpft sich Apple das oder so hat Apple das Ding getauft. Im Grunde ist das ein Scan eurer Retina, weil eine Retina scheinbar genauso eindeutig ist wie ein Daumenabdruck und da drin sind eben Sensoren, die dann eure Retina scannen. Das gehört auch zum Initialisierungsprozess und damit wird diese Brille entsperrt. Das heißt, wenn jemand Fremdes in euer Haus geht oder in eure Wohnung und setzt eure Brille auf, dann kann der nicht zufällig oder jetzt dann plötzlich auf alle eure Sachen zugreifen. Die ist dann gesperrt und nur auf diesen einzelnen Nutzer zugewiesen. Ihr könnt damit, wie gesagt, auch an FaceTime teilnehmen. Es ist ein bisschen schwierig, weil logischerweise haltet ihr euch keine Kamera vors Gesicht, sondern ihr habt diese Brille auf. Das heißt, ihr seht alle Teilnehmer des FaceTime-Videocalls als fliegende Kacheln in der Luft, die angeblich auch life-size sind. Das heißt, ihr habt dann wirklich, ihr guckt dahin und die Person ist wirklich, also dieser Kasten ist so groß, wie diese Person dann auch wäre. Das ist erstmal ganz cool. Aber die anderen sehen euch dann als 3D-Modell von euch selbst. Denn wenn ihr die Brille das erste Mal quasi auspackt und startet, dann müsst ihr sie quasi mit dem Außenbildschirm zu euch halten und dann scannt das Ding euer Gesicht, modelliert von euch eine 3D-Variante und die wird dann in Calls angezeigt. Das heißt, eure Augen werden animiert, euer Mund wird animiert und eure Hände werden durch das jeweilige Handtracking auch animiert. Es ist aber einerseits ein bisschen kompliziert. Solltet ihr euch seit dem ersten Scan verändert haben, keine Ahnung, habt ihr euch im Bart länger stehen lassen oder keine Ahnung, was auch immer man sonst noch ändert an sich, dann müsst ihr euch dafür rescannen, logischerweise, weil das Ding aktualisiert sich nicht von alleine. Und es ist halt irgendwie auch ein bisschen weird, wenn man einen FaceTime-Call hat, den man in der Regel nicht im Arbeitskontext hat, sondern im privaten Kontext. Und ich mache einen Videochat ja nur, um die Leute zu sehen. Also ich möchte die Leute sehen, wirklich sehen, wie sie sind, wenn ich einen Videocall mache. Ich brauche keinen Videocall mit irgendeinem random 3D-Avatar von einer Person, weil dann kann ich halt auch genauso gut einfach einen Audio-Call machen. I don't know. Weiß ich noch nicht, für wen diese Anwendung ist.
Was mir da gerade noch einfällt, ist dieses eine Werbebild, wo wir das ja gerade hatten mit dem, du lässt erstmal dein Gesicht scannen, wird auf der Apple-Homepage mitbeworben. Da unterhält sich die Protagonistin, nenne ich es einfach mal, dieser Werbung, mit einem Gegenüber, während sie diese Brille aufhat, was für mich schon mal aus dem normalen Kontext heraus keinen Sinn macht. Wenn ich mich mit jemandem face-to-face unterhalte, dann würde ich jeden Device abnehmen, weil ich ihn als störend empfinden würde. Nee, in dem Fall nicht. Du hast dann halt dein Device weiter auf und dieses 3D-Avatar kommt dann zum Tragen, denn es wird der Bildausschnitt genommen, deiner Augen, und auf die Display-Seite der Brille projiziert. Das heißt, du unterhältst dich mit einer Person, guckst diese Person dabei an, aber nicht deine Augen schauen diese Person an, so gesehen, sondern dieser Sichtbereich des 3D-Avatars. Das finde ich persönlich schon ein bisschen creepy und eigentlich auch unnötig, wenn es im privaten Haushalt passiert. Klar, im Workspace könnte man sich dann denken, ja gut, wenn es so ein kurzer Schnack ist und du hast dann weiterhin deine Module nebenbei offen, die du zum Beispiel monitoren musst in Echtzeit. Okay, aber wenn du jetzt zu Hause sitzt und du bist dabei, einen Film zu schauen, machst dann quasi so, Dude, Filmpause, guckst die Person an und so, plump, ist da dieses animierte Gesicht oder dieser Bildausschnitt davon. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber vielleicht bin ich für diese Technologie, was das angeht, auch einfach zu alt.
Ich glaube nicht, dass du dafür zu alt bist, weil das ist das Feature, was mit am meisten kritisiert wurde, dafür, dass es zu gruselig aussieht und es hat auch das größte Meme-Potenzial, gebe ich zu. Apple hat es auch so kreativ Eyesight genannt, weil, ne, du kannst sehen und man sieht deine Augen, also irgendwie doppeldeutig. Das Lustige an dem Feature ist tatsächlich, weil das ja vorne so 3D-Kameras hat, die quasi die Umgebung tracken können und auch wissen, wer wo oder welches Objekt wo ist, wenn du dich mit mehreren Leuten gleichzeitig unterhältst, dann sieht es so aus, als würdest du tatsächlich immer der Person, die dich anguckt, in die Augen gucken. Das heißt, wenn du drei Leute um dich herum hast, sieht es so aus, als würdest du allen drei Leuten gleichzeitig in die Augen gucken. Auch ein bisschen sehr weird, aber was soll's, das gehört halt irgendwie so dazu. Oder beziehungsweise es guckt nur den Leuten in die Augen, die du anguckst. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall irgendwie sowas. Es berechnet quasi, wo die jeweiligen Leute sitzen. Und dieses Feature ist hauptsächlich dazu gedacht, damit du als Person, die im gleichen Raum ist wie jemand, der diese Brille trägt, dass du sehen kannst, ist die Person gerade quasi immersive unterwegs, also sieht mich diese Person oder sieht mich diese Person nicht. Das heißt nämlich, sagen wir Beispiel, du bist gerade in einem Arbeitscall und du hast nur so einen Bildschirm vor dir in der Luft fliegen, aber du siehst den Rest des Raumes, dass die Person, die an dir vorbeigeht, sieht, okay, ich kann die Augen sehen. Das bedeutet, die Person kann auch mich sehen. Wenn die Augen nicht zu sehen sind, weil man zum Beispiel entweder in einer kompletten VR-Umgebung ist oder einen Film guckt als Vollbild oder was auch immer, dann werden die Augen nicht angezeigt. Das heißt, das ist auch quasi so ein Privatsphäre-Ding für denjenigen, der gerade mit dir im Raum ist, dass die Person dann weiß, sieht mich die andere Person gerade oder nicht. Zumindest ist das so das Feature, wie es Apple verkauft hat. Ich weiß auch noch nicht. Also im privaten Kontext ergibt es für mich wenig Sinn, gerade weil so ein VR-Ding oder ein Augmented Reality-Ding halt immer eher so eine Privatsache ist. Also das macht man alleine, das macht man nicht in der Gruppe. Und wenn man in der Gruppe ist, sollte man halt die Brille einfach nicht tragen. I guess, das ist so mein Tipp. Aber egal, reden wir nicht drüber. Das Ding hat verbaute Boxen am Headband, damit man nicht zwingend auf noch zusätzliche Kopfhörer angewiesen ist. Diese Boxen sollen auch laut Apple ziemlich gut sein. Aber wie gesagt, laut Apple, I don't know, müssen wir auch auf die Tests von diversen Tech-YouTubern etc. warten. Apple hat da ein Feature verbaut, was sie kurz als Audio Raytracing bezeichnen. Im Grunde wird das Ding auch, wenn du dich in einem Raum befindest, einmal kurz überall Schallwellen abbouncen und das dann wieder aufnehmen über die Mikrofone, um dann zu wissen, wie es die Schallwellen werfen muss, um im Raum den besten Klang zu erzeugen für dich. I don't know. Aber wie gesagt, das hat damals schon der HomePod eingeführt von Apple. Und wenn Leute eines über den HomePod sagen, mit den ganzen Defiziten, die er hat, von wegen ist schlecht zu bedienen, hat kaum Features, Siri drauf ist Müll. Was der HomePod gut konnte, war Spatial Audio. Also das Ding klang super und durch diese Ortung im Raum, da sich das Gerät selber orientieren konnte, wo es sich im Raum befindet, konnte es ziemlich guten Sound produzieren. Also wenn sie das geschafft haben zu replizieren in diese kleinen Boxen, dann Respekt, dann wird das wahrscheinlich auch einigermaßen gut klingen, das Ding. Über die Display von außen, wo man die Augen sieht, haben wir gerade schon gesprochen. Was wir noch nicht gemenschent haben, ist, was der User der Brille tatsächlich sieht. Denn innen drin hast du zwei Displays, logischerweise, für die 3D-Sicht. Und diese haben angeblich eine Auflösung größer als 4K. Welche genau, weiß ich nicht mehr. Apple hat, glaube ich, auf der Keynote irgendeinen Pixel-Count um die Ohren geworfen. Aber gerade wenn Apple Zahlen nennt, muss man da immer noch mal so ein bisschen genauer drauf schauen, weil die sind halt meistens eher gerundet und so. Weiß ich nicht, wie viel man darauf geben kann. Aber auf jeden Fall soll es laut den ersten Tests, Leute, die es auf der WWDC vor Ort aufgesetzt haben, du sollst im Grunde keine Pixel erkennen können. Alles soll super gestochen scharf sein. Und das wäre für ein Headset in diesem Bereich von Augmented Reality und Virtual Reality, wäre das tatsächlich ein First. Damit wäre Apple dann, was diesen Bereich an Devices angeht, wirklich an der Spitze. Und das wäre was, wo ich mir sagen würde, okay, cool, Apple schafft es mal wieder, oder schafft es endlich mal wieder, so ein bisschen in die führende Riege zu gehen, was sie ja quasi mit ihren Preisen immer so verkaufen. Wir sind die Größten, wir sind die Besten und dann eher so unterdurchschnittlich performen. Das wäre eben ganz cool, wenn sie in diesem neuen Space, auf den sie so viel jetzt Zeit und Geld investiert haben, dass sie da dann auch wieder so ein bisschen leading wären. Aber gut, wie gesagt, müssen wir gucken, wann das Ding rauskommt, beziehungsweise wenn es rauskommt, wie dann die Meinungen dazu ausfallen. Ist es angesetzt für frühes nächstes Jahr? Was auch immer das genau bedeutet, wir werden es sehen. YouTube wird voll davon sein, das weiß ich jetzt schon. Über das 3D-Video und Fotos aufnehmen habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen gesprochen. Ich habe es zumindest angeteased. Über die zwei Kameras vorne lässt sich 3D-Foto und Video aufnehmen. Was hat aber auch bedeutet, wenn du jetzt, sagen wir, du filmst den Geburtstag deines Kindes in 3D, du hast dabei halt diesen Klopper an Brille auf. Ne? Also du siehst halt einfach auch lächerlich aus in einer Partygruppe. Damit musst du dann klarkommen. Aber gut, vielleicht wird ja das neue iPhone auch irgendeine Form von 3D-Foto- und Video-Compatibility haben, dass man das dann synken kann mit der Vision Pro oder so. Das wäre ein logischer Schritt, wenn du mich fragst, dass dann das Pro-Modell irgendwie auch eine 3D-Kamera hat, damit man eben nicht wie der größte Idiot aussieht, während man filmt oder Fotos macht, aber es sich trotzdem dann in Augmented Reality oder Virtual Reality auf der Brille anschauen kann. Das wäre mein Tipp.
Vielleicht denkt Apple dabei auch, dass auf den Partys alle diese Brille tragen und alle dann halt total deppert aussehen, aber man dann halt wirklich so ein ultimativ räumliches Video im Dreidimensionalen hat, weil dann hast du ja auch noch verschiedene Perspektiven. Ich stelle mir das nur ziemlich merkwürdig vor, ein dreidimensionales Video vernünftig zu schneiden.
I don't know. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich will mir das aber auch gar nicht antun müssen, weil Videoschnitt alleine in 2D schon kompliziert genug. Im dreidimensionalen Raum, nein, danke. Aber gut. Das Ding hat eine maximale Akkulaufzeit von 2 Stunden, wenn es am Kabel betrieben wird, weil es hat da so ein kleines Akku-Pack, was hier auf der linken, ja, an der linken Seite quasi an das Headset anschließt. Da hat Apple natürlich auch wieder einen eigenen Connector ausgedacht, weil wie könnte es anders sein? Das heißt, das ganze Ding ist proprietär und wenn da irgendwas kaputt geht, müsst ihr es natürlich von Apple kaufen oder von einer Firma, die sich dafür tolles Licensing bezahlen durfte. So oder so, Apple macht Gewinn. Wann die EU dagegen vorgeht, werden wir sehen, aber es ist halt aktuell ein proprietärer Anschluss. Ihr könnt natürlich aber diesen Akku auch quasi mit USB-C an eine Steckdose anstecken. Das heißt, dann habt ihr dauerhaft Ladezeit, solange wie ihr euch in der Nähe einer Steckdose befindet. Also wer damit wirklich seinen ganzen Arbeitstag verbringen will, der kann das machen. Ist jetzt nicht so, dass ihr nach 2 Stunden quasi das Gerät weglegen müsst und es ist tot. Solange ihr euch in der Nähe einer Steckdose befindet, könnt ihr das dauerhaft betreiben. Wer Brillenträger ist, muss sich auch keine großen Sorgen machen. Ihr müsst bloß wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr tiefer in die Tasche greifen, denn ihr könnt euch Zeiss, ich weiß nicht genau, wie man die Firma ausspricht, Zeiss. Ihr könnt euch darüber Linsen anfertigen lassen mit eurer Sehstärke und die werden dann magnetisch einfach in die Brille eingeklickt und dann könnt ihr die auch quasi so benutzen, als hättet ihr eine Brille darunter auf, nur dass es eben in das Gehäuse reinpasst. So gesehen, da finde ich wenig Probleme, finde ich gut, dass sie es bedacht haben. Und jetzt zum großen Hammer im Raum. Das Ding soll kosten, und das ist nur der Dollarpreis, und wir wissen alle, Apple macht meistens eine Übersetzung 1:1 von Dollarpreisen in Euro, wenn nicht sogar teurer hier. Das Ding soll kosten $3,500. Und da haben alle geschluckt und alle haben sich gefragt, was zum Teufel, das Ding ist vermarktet wie ein Endkonsumerprodukt, hat einen Preistag von einem Pro-Produkt, also es heißt ja auch Vision Pro, von einem Pro-Produkt, was im Arbeitskontext genutzt wird. Ich meine, so ein beschissenes MacBook hier, das kostet auch, wenn man es richtig, richtig hochspeckt, um die 3000 irgendwas Dollar. Ich weiß noch nicht genau, für welchen Markt es ist. Dazu muss man jetzt aber sagen, die relativierenden Worte, die ich noch geben möchte, und danach gebe ich Spike mal ein bisschen die Bühne, die Meta Quest Pro, also quasi das Äquivalent von Meta, von Facebook, wenn ihr so wollt, von Mark Zuckerberg, ist im ähnlichen Preisbereich, also auch 3000 irgendwas Dollar. Und wenn man da die Technologien miteinander vergleicht und die Qualität, was zumindest jetzt von den ersten Reviewern gesagt wurde, die Apple Vision Pro auf dem Campus von Apple aufhatten, dann sind das 2 verschiedene Dimensionen. Also Meta ist irgendwo hier unten und Apple ist irgendwo hier oben. Und dafür, dass sie sich dann in einem ähnlichen Preis bewegen, wo wir wissen, dass Apple tendenziell alles immer teurer macht, als sie müssen, finde ich, ist dann eine interessante Wahl. Vor allem, wenn man bedenkt, das Ding besteht aus Aluminium und aus Glas. Es wird ordentlich schwer werden, daran müssen wir uns gewöhnen. Aber es hat halt relativ hochwertige Technik verbaut im Vergleich zu zum Beispiel Meta Quest Pro, die hauptsächlich aus Plastik besteht, was halt wesentlich günstiger ist. Wir müssen schauen. Aber wie gesagt, ich verstehe noch nicht genau, für welchen Consumer-Markt diese Brille letztendlich gedacht ist. Für einen Arbeitsplatz kann ich es irgendwo sehen, aber sie bewerben es hauptsächlich für einen Endnutzer und beim Endnutzer sehe ich es noch nicht so ganz. Aber wie gesagt, time will tell. Wir werden sehen, was da für Apps kommen, was für Integrationen kommen. Und meine Hoffnung ist ja, weil das Ding als Vision Pro gelabelt ist, dass wir in Zukunft, vielleicht in den nächsten 5 Jahren oder so, eine Apple Vision kriegen, die wesentlich schlanker ist, wesentlich simpler, aber trotzdem dir irgendwelche Augmented Reality Features bieten kann. Im Grunde sowas wie Google Glass, nur weiter oder gar zu Ende gedacht. Das wäre meine Hoffnung. Lasst uns gerne wissen, was eure, wenn ihr auch Hoffnung habt, wenn ihr euch überhaupt damit beschäftigt habt, was eure Meinung zu Vision Pro ist oder zu den anderen Änderungen, die Apple jetzt auf der WWDC angekündigt hat. Würde mich hochgradig interessieren. Ich setze mich da gerne mit allen euren Meinungen auseinander, denn ich habe dazu wahrscheinlich sehr viele und dann können wir diese Kommentarsektion mal so ein bisschen beleben. Würde ich mich drauf freuen.
Also ich habe ja nicht viel von der Brille mitbekommen, außer das, was ich mir vorhin angeschaut habe, weil ich die Woche genug Stress hatte. Was ich aber sagen kann, dass das Erste, was ich natürlich mitbekommen habe, das ist ja meist so, ist, dir wird erst der Preis an den Kopf geworfen und dann werden dir die anderen Features gezeigt. Also ich finde den Preis trotz der Wahl der Materialien, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überzogen. Wahrscheinlich werden sie auch argumentieren, dass der Aluminiumrahmen aus einem Block gefertigt wurde und dann ausgefräst wurde. Das ist ja ein gängiges Prozedere. Das macht Apple ja schon seit Jahren mit ihren Produkten. Ich meine, die iPhones basieren auch da drauf, ne? Das ist ein Block Aluminium und der Bereich wird dann ausgefräst. Das, was ich hatte, hatte, glaube ich, nur diesen Aluminiumring und vorne und Backplate. Ist, glaube ich, heute auch immer noch so, ist Glas gewesen. Ich fand die reinen Aluminiumschalen wesentlich angenehmer und vor allem, wenn dir das Ding mal runtergefallen ist, musstest du nicht direkt Angst haben mit, okay, ist jetzt die Vorderseite kaputt oder ist die Rückseite kaputt oder sind gar beide Seiten kaputt? Obwohl das Glas schon sehr stabil ist, ne? Sturz-iPhone ist halt trotzdem Gift fürs Gerät, muss man sagen. Aber ja, also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, also für mich wäre es nichts, weil Virtual Reality, Motion Sickness ohne Ende, AR habe ich noch nicht so den Nutzen aktuell, was mir das bringen würde, zu Hause. Ich kann mir denken, dass sie den Preis vielleicht rechtfertigen, dass man halt so auf Apple TV und zusätzliche Devices verzichten kann und dann halt einfach nur noch für solche Zwecke diese Brille nutzt. Ich weiß nicht, in welchem Preissegment sich der Apple TV befindet. Wahrscheinlich auch Faktor 3 von einem normalen Fernseher, sage ich einfach mal. Wenn du 600-700 Euro für einen ordentlichen Fernseher bezahlst, dann ist das Ding noch teurer. Ich habe keine Ahnung, keinen Plan, bin ich ganz ehrlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil sie ja halt angeben mit, du kannst damit Filme schauen, du kannst da dies und das mitmachen, dass sie versuchen mehr so ein, wenn es für den Privatnutzen bereichen, dass es dann quasi so ein vollwertiges Home-Entertainment-System werden soll. Wobei ich dann ein offenes AR besser finde, aber das ist noch schwerer umzusetzen, weil dann müsste man quasi in dem Raum, wo man das Ganze nutzen möchte, müsste man Sensoren aufstellen, die dann irgendwelche Sachen projizieren. Diese Technologien gibt es, sehr, sehr rudimentär, aber dann kosten diese Scanner und Beamer und was alles da so gibt, dann hast du für, wenn du einen Raum damit ausstattest, bist du, ja, da kannst du hinter die Brille kannst du noch 2 Nullen hinterpacken, damit du das dann einigermaßen nutzen kannst. Aber das wäre für mich dann halt mehr wirklich so ein Einsatzgebiet. So, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde es mir nicht holen, weil ich keinen einzigen Anwendungsfall dafür hätte. Im Work-Bereich brauche ich es nicht. Ich habe 2 Monitore. Mehr muss ich nicht monitoren. Das wär vielleicht ein Faktor. Aber dafür müsste es dann halt sein, wie Patsy gesagt hat, momentan sind das dann ein Hauptmonitor und 2 native Sachen, die über die Brille direkt laufen. Ich müsste dann wirklich Zugriff haben auf mehrere Monitor-Settings am besten noch, die vielleicht sogar unabhängig sind von dem, wie ich meine Monitore eingestellt habe.
Ja, also die Idee ist ja wirklich, womit sie es beworben haben, du brauchst dann theoretisch keine Workstation, du brauchst keine Monitore. Wenn du möchtest, kannst du eine haptische Tastatur und Maus mit dem Headset linken, das funktioniert. Also eine Magic Mouse und ein Magic Keyboard kannst du damit verknüpfen über Bluetooth, damit du nicht einfach nur in der Luft tippen musst, sondern auch wirklich was Haptisches hast. Aber wenn du dir jetzt überlegst, also jetzt mal von Windows abgesehen, wir müssen ja hier theoretisch von Mac dann reden, wenn du dir jetzt kein MacBook kaufen musst, in seiner simplen Form, ein MacBook Pro kostet alleine schon irgendwie fast $2,000 oder so und du brauchst dann auch keine Monitore dazu, dann hast du schon fast das Geld für dieses Headset drin und dann, wenn du wirklich nur so arbeitest, ist das halt das perfekte quasi Arbeitsumgebungsding, weil du kannst damit auch durch die Wohnung laufen, kannst währenddessen weiterarbeiten. Du kannst, wenn du häufig auf Reisen gehst, so wirklich Business-Trips, kannst du in deinem Hotel sein, musst dir nicht irgendwie groß deinen Rechner oder sowas aufbauen, deinen Laptop da hinsetzen und wie so ein Schrimp da sitzen, sondern du kannst theoretisch sogar einfach auf deinem Hotelbett liegen und dann über dir an die Decke oder so deine Bildschirme projizieren. Also im Arbeitskontext sehe ich die Anwendung ohne Zweifel, hätte da auch sehr Bock, das auszuprobieren. Das Geld definitiv nicht und ich bin der Meinung, man sollte First-Gen-Geräte von Apple nicht kaufen, weil First-Gen-Produkte häufig Macken haben, gerade in der Hardware. Deswegen weiß ich nicht, aber für den Arbeitsgebrauch sehe ich es definitiv. Für den Endkonsumenten, I don't know. Also wie gesagt, wirklich keine Ahnung, wer da sich gedacht hat, hey, wir lassen das mal komplett für Endconsumer branden und kaum was für die Arbeit zeigen. Wir werden sehen, womit sie damit hingehen, wenn das ist ja nur die erste Iteration des Ganzen und wir werden in Zukunft höchstwahrscheinlich einjährlich, zweijährlich werden wir davon neue Versionen sehen. Sie werden das OS weiter ausbauen, sie werden neue Varianten davon basteln. We will see. We will see. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, hoffe, dass es irgendwann eine Nicht-Pro-Variante gibt, die wirklich für den Endconsumer gedacht ist. Und freue mich auf das, was da kommt. Denn ich finde Augmented Reality unglaublich spannend. Gerade so im Bereich draußen, Navigation, Sightseeing, Erkennen von Gebäuden oder sowas. Halt Infos, die dir in dein Sichtfeld eingeblendet werden. Hat für mich was super Futuristisches und Sci-Fi-mäßiges. Deswegen hätte ich da sehr großen Bock drauf. Aber wir werden sehen. Ist ja auch alles mit Datenschutz auch wieder so eine ganz, ganz schwierige Sache.
gerade hier in Deutschland. Ich verweise immer noch gerne auf Google Maps. Wenn man sich Google Street View anschaut, dann haben wir so ein paar Punkte auf unserer deutschen Karte. Wenn man sich diese Punkte anschaut, ist 90% von dem, was man sehen kann, geblurrt. Wo sich dann ausländische Nutzer wundern mit, hä, warum? Wir nehmen Datenschutz und Privatsphäre hier in Deutschland eigentlich sehr ernst, auch wenn viele immer mit dem Satz um die Ecke kommen, ja, sollen sie doch machen, ich habe doch nichts zu verbergen. Das sind die ersten, die sich auf Google Street View blurren lassen, in den meisten Fällen. Aber ich finde auch, erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde den Aufbau der Brille sehr, sehr klobig. Die Sommernutzung stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil man weiß nicht, da ist wahrscheinlich nicht zu erklärt worden, wie geht dieses Gerät mit Wärme um? Mit Wärme, die vom Gesicht ausgestrahlt wird zum Beispiel, fängt dann auf einmal die Linse von innen an zu beschlagen oder sammelt sich der Schweiß in der Brille und du bist dann da in so einer Mega-Session am Arbeiten, 8 Stunden ohne Pause, übertrieben gesagt, und machst die Brille auf und darfst sie dann erstmal ausschütten und dann erstmal 24 Stunden in die Ecke stellen, damit sie austrocknen kann. Also da wird sich Apple definitiv auch noch Gedanken machen werden müssen, weil ich glaube, so wenn ich mir diesen Aufbau anschaue, mit Aluminium und dem Schaumstoff, der alles verwendet wurde, dann ist es ziemlich schwer, für vernünftige Belüftung da drin zu sorgen. Ich glaube, das ist eigentlich, gerade auch schon bei einem Filmschauen, unglaublich wichtig, dass das da drin nicht einfach, so blöd es klingt, feucht wird auf lange Sicht, denn dadurch können ja auch Schäden an der Elektronik entstehen. Weil ich weiß ja auch nicht, wie dicht ist dieses System? Wenn es über eine Linse, die über Magnet funktioniert, dann hast du da schon Lücken zwischen, wo Sachen beschlagen kann und sich Kondens bilden kann. Also auch ganz spannend, und ich denke mal, auch da werden wir über Tech-Reviews dann noch sehr, sehr viele Sachen mitbekommen. Vor allem, wenn es dann um Langzeittests geht, ob das Gerät dafür überhaupt geeignet ist.
Wie gesagt, ich würde einem First-Gen-Gerät von Apple in der Regel eher skeptisch gegenübertreten, aber wir sind definitiv auch nicht der Markt dafür, wir als Endgegner, denn wie gesagt, $3,500 können wir nicht mal eben aus dem Ärmel zaubern. Wenn ihr aber wollt, dass wir hier im Podcast bald mit Apple Vision Pro sitzen, dann habe ich eine coole Anlaufstelle für euch, denn da gibt es so ein Patreon, den ihr, Entschuldigung, ganz furchtbarer Sales-Pitch, aber es musste gerade sein, weil es sich so angeboten hat. Nein, aber wir wollen natürlich auch unseren Patreons diese Woche wieder danken, deswegen vielen lieben Dank an dich, Sebel, an dich, Amy und an dich, Dreimling, dass ihr uns diese Woche wieder unterstützt. Natürlich auch ohne den Hintergedanken, dass wir uns in Zukunft ganz tolle Apple Vision Pros kaufen wollen, denn euer Geld kommt natürlich dem Podcast in erster Linie zugute, damit wir hier die weiteren Dinge so machen können, wie wir sie aktuell machen und in Zukunft hoffentlich noch mehr für euch bieten können. Wenn aber ein monatliches Abo nichts für euch ist, könnt ihr euch auch immer noch an unseren Ko-fi wenden und da eine einmalige Summe dalassen, wenn ihr darauf Bock habt. Natürlich alles freiwillig, ist im Zweifel nur eben für uns sehr praktisch, weil es uns die finanzielle Last ein bisschen von den Schultern nimmt. Aber das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich habe jetzt auch diese Folge, glaube ich, wirklich genug gesprochen. Die ausschweifenden Worte, die auslegenden Worte, die endenden Worte, was auch immer, Worte finden ist schwierig heute, die überlasse ich Spike.
Ja, auch wenn ich nicht sonderlich viel sagen konnte, also die Redezeit wird definitiv heute bei Patsy gelegen haben, das ist aber auch mal okay, weil es halt ein Thema ist, was ihn hauptsächlich interessiert und er die Expertise hat. Ich hatte halt nur die Möglichkeit, ab und zu mal mehr oder weniger qualifiziertere Aussagen zu treffen, gerade um dieses Tool herum mit dem ich bin angekommen oder sowas, was ich halt unglaublich geil finde. Da werden mir momentan auch sehr, sehr viele Sachen auf TikTok vorgeschlagen. Die funktionieren alle leider nur mit Apple. Es gibt keine Android-App in der Richtung. Gab es mal tatsächlich über Google selber. Da konnte man seine Sachen tracken und dann immer sehen, wo sich die Person gerade befand. Das haben sie aber abgeschafft. Aus datenschutzrechtlichen Gründen tatsächlich. Aber ja, sehr, sehr spannende Folge heute gewesen. Sehr technisch auf jeden Fall. Ein Muss quasi zu hören für jeden Apple-Enthusiasten. Also, ne, wenn ihr welche kennt, dann auf jeden Fall auf diese Folge verweisen. Da kriegen die Leute nochmal die geballte Zusammenfassung der WWDC, was ja auch ganz schön ist. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Bewerft uns mit Stuff. Bewerft uns auch gerne mit Themenvorschläge. Und ja, das war dann dementsprechend die 79. Folge. Oh Gott, nächste Folge ist schon die 80. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, der Endgegner, des Endgegner-Podcast, und wir sehen uns dann nächste Woche an gewohnter Stelle wieder. Also haut rein, wir sind raus.